Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich bedauere, dass meine Äußerungen in einer für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten. Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten mit sofortiger Wirkung. Es war mir eine Ehre, Deutschland als Bundespräsident zu dienen.
Das war Horst Köhler am frühen Nachmittag. Für alle völlig überraschend trat er vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte erst kurz davor von seinem Schritt erfahren. Seit 2004 war Horst Köhler der deutsche Bundespräsident. Erst vor einem Jahr ist er wiedergewählt worden. Ich möchte Bundespräsident aller Deutschen sein und ein Präsident für alle Menschen, die hier leben. Mit diesen Worten ist er angetreten. Jetzt fühlt er sich von diesen oder jedenfalls von manchen Menschen nicht mehr gut behandelt. Die Kritik an seinen Äußerungen zum Afghanistan-Einsatz gab er als Grund für seinen Rücktritt an. Und zur Erinnerung, im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr hatte sich Horst Köhler am 22. Mai im Deutschlandradio Kultur so geäußert.
Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ bei uns durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.
Horst Köhler letzte Woche nach einem Afghanistan-Besuch. Später hatte er dann betont, er habe damit doch die Einsätze gegen Piraten gemeint. Aber die Kritik riss nicht ab. Christoph Grabenheinrich in Berlin. Der Rücktritt Horst Köhlers heute wirkte überstürzt, unvorbereitet. Täuscht dieser Eindruck?
Ob es überstürzt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren Hauptstadtpresse und Hauptstadtpolitik völlig überrascht von diesem Rücktritt. Horst Köhler hat selbst die Bundeskanzlerin und den Außenminister erst 2 Stunden vor seinem Rücktritt telefonisch darüber informiert. Und ich habe noch nie so viele offene Münder und staunende Gesichter gesehen wie heute im Schloss Bellevue. Wir hatten 1,5 Stunden vorher erfahren, der Präsident will sich äußern. Dann haben wir mehrfach nachgefragt, ja, wozu will er sich denn äußern? Und dann hieß es nur ganz kryptisch, er wolle sich nochmal positionieren zur Kritik an seinen Afghanistan-Äußerungen. 1,5 Stunden später platzte die Bombe, Köhler war zurückgetreten. Keiner hatte damit gerechnet.
Mhm. Grund ist eben die Kritik an seinen Äußerungen zum Afghanistan-Einsatz. Er fühlte sich nicht mehr respektiert, so hat er das formuliert. Oder sein Amt war nicht respektvoll genug behandelt worden. Waren denn wirklich diese kritischen Äußerungen aus Ihrer Sicht zu respektlos?
Nun, ich fand schon, dass die Opposition sich da verrannt hat und sich auch an falscher Stelle verbissen hat. Die Äußerung des Bundespräsidenten war äußerst ungeschickt, aber sie war nicht auf Afghanistan gemünzt. Das glaube ich ihm auch. Und wenn man dieses Interview sich nochmal anhört, dann habe ich den Eindruck, er wollte generell zu den deutschen Auslandseinsätzen nochmal was sagen. Zitiert dort auch etwas, was übrigens Konsens der Vorgängerregierung und der jetzigen Regierung war. Das ist nämlich so nachzulesen im Weißbuch für Sicherheitspolitik, also Regierungsposition. Und die Opposition ist schon sehr, sagen wir mal, aggressiv gegen diesen Präsidenten vorgegangen. Die Frage bleibt aber trotzdem, muss nicht jemand, der austeilt, auch einstecken können? Diese Frage stellt jetzt die Opposition und sagt, Moment, auch ein Präsident darf nicht sakrosankt sein, muss sich der Kritik stellen, sich ihr inhaltlich stellen, statt die Brocken hinzuwerfen. Das ist auch eine Position, die man nachvollziehen kann, aber die Kritik am Präsidenten war schon äußerst harsch. Und wenn er sagt, ich sehe die Gefahr, dass das Amt beschädigt wird, dann kann ich diesen Schritt nachvollziehen, wobei er tatsächlich eigentlich so wirkt, als ob es ein Schritt zu weit sei.
Mm. Kann es denn auch sein, dass er diesen Anlass oder diese Kritik, die ihm da jetzt unbequem wird, auch als Anlass nimmt und vielleicht nicht unbedingt die Ursache ist, vor dem Hintergrund einer ohnehin für ihn nicht ganz leichten Situation, er hat ja wohl im Bundespräsidialamt einige Unruhen, da einfach auf diese Art und Weise dann jetzt zurückzutreten?
Nun, die Opposition spekuliert schon und sagt, das ist Amtsmüdigkeit und im Endeffekt nur der Vorbote des Auseinanderbrechens von Schwarz-Gelb, die ja auch diesen Präsidenten maßgeblich auf den Schild gehoben haben. Das ist nun Wunschdenken der Opposition. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so kommen wird. Auf der anderen Seite ja, Horst Köhler hat ein Bundespräsidialamt zuletzt leiten müssen, in dem viel Unruhe war, in dem es drunter und drüber ging. Ihm ging sein Pressesprecher verloren, dann ging ihm der maßgebliche leitende Beamte des Hauses verloren. Ich habe den Eindruck, in den vergangenen Monaten wurde Horst Köhler gar nicht oder wenn überhaupt dann schlecht beraten. Das zeigt sich auch in der sehr ungeschickten Afghanistan-Äußerung, die wie gesagt inhaltlich eigentlich gar nicht angreifbar ist, wohl diskutabel, aber nicht angreifbar. Ich glaube, das hängt schon damit zusammen, nur wie viel das dazu beigetragen hat, das würde uns nur Horst Köhler selber sagen können und ich glaube, der wird sich in den nächsten Tagen nicht weiter zu dem Thema äußern.
Reaktionen gab es schon, Sie haben sie schon zitiert, aber wie wirkt das Ganze denn jetzt auf Merkels Regierung? Es wirft ja nicht unbedingt das Licht auf eine gute Beziehung zwischen Merkel und Köhler, zwischen Bundeskanzlerin und Bundespräsident, wenn wirklich auch sie erst wenige Stunden vorher davon erfahren hat, was er vorhat.
Das Verhältnis der beiden war deutlich abgekühlt über die vergangenen Jahre und auch in der Union gab es immer wieder Politiker, die nicht allzu zufrieden mit dem waren, was Horst Köhler als Bundespräsident so umtrieb. Das ist kein gutes Zeichen für Schwarz-Gelb, das muss man tatsächlich so konstatieren. Mitten in die Finanz- und Wirtschaftskrise hinein, mitten in die Euro-Rettung hinein, in die immensen Sparbemühungen, die am Wochenende auf uns zukommen sollen. Also ein denkbar ungünstiger Zeitraum für die Regierung, jetzt ihren Bundespräsidenten zu verlieren. Für die Opposition ein Zeichen zum Frohlocken, die sagen selber von sich aus, das zeigt ja gerade, der Präsident hatte keinen Rückhalt mehr im Regierungslager. Und für Angela Merkel wird es nun schwer werden, innerhalb von 30 Tagen einen respektablen Nachfolger oder Nachfolgerin zu präsentieren, der oder die dann auch noch in der Lage sein wird, Mehrheiten in der Bundesversammlung auf sich zu vereinen, weil die Opposition wird natürlich versuchen, das jetzt nochmal zu nutzen, um mit einem eigenen Kandidaten diesen Lagerwahlkampf Schwarz-Gelb gegen alle anderen erneut zu eröffnen.
Da hört man oder liest in den Meldungen hier schon einiges, Namen wie Stoiber, Schäuble, Lammert, von der Leyen werden da genannt. Auf jeden Fall ein Politiker, heißt es in anderen Meldungen. Wie hört sich das in Berlin an?
Auch ich könnte die Liste ergänzen. Koch, Rüttgers. Die Namen, die zuerst fallen, sind immer diejenigen, die verbrannt sind, die auch mit Sicherheit den Posten nicht bekommen. All diese Namen würden mich wundern. Nehmen wir mal den Finanzminister Schäuble. Der ist viel zu wichtig in der Regierung, eben als Finanzminister, auch wenn er gesundheitlich angeschlagen ist. Würde man argumentieren, gut, der ist angeschlagen, aber für den Präsidenten reicht so gerade noch. Hätte man ihn gleich wieder geschwächt, wird man sagen, er ist weiter gesund und fit, dann kann man ihn nicht aus der Regierung entlassen. Also ich denke, das wird 3-4 Tage dauern, bis wir wirklich belastbare Namen bekommen. Da werden sehr, sehr schnell einige Prominente natürlich in den Raum geworfen. Aber alle Parteien werden jetzt Zeit brauchen, um sich zu überlegen, wem trauen wir das zu? Wem trauen wir auch zu? Das wird ganz wichtig sein in den nächsten Jahren der schwarz-gelben Koalition. Auch eine gute Figur der Bevölkerung gegenüber zu machen und vor allen Dingen, auf wen können wir uns gemeinsam einigen, weil Schwarz und Gelb müssen geschlossen in der Bundesversammlung stehen, sonst reicht die Mehrheit nicht.
Christoph Grabenheinrich in Berlin, ganz herzlichen Dank. Der Rücktritt, Horst Köhler und die wörtliche Rede. Jetzt haben wir schon einiges gehört zu den Gründen, warum Horst Köhler heute vom Amt des Bundespräsidenten zurückgetreten ist. Aber warum ist er überhaupt ins Amt gekommen? Warum wurde Horst Köhler 2004 Bundespräsident? Wolfgang Schäuble stand schon da zur Debatte. Für den war ganz nebenbei auch Roland Koch, der in der letzten Woche seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Warum aber Horst Köhler sich trotzdem durchsetzte, hatte mit dem Willen Angela Merkels zu tun. Peter Zudeik erinnert sich.
Das hatten sie sich fein ausgedacht, die Angela und der Guido, damals. Ach, wie lange ist das her? Im Mai 2004, fast schon nicht mehr wahr. Damals schmiedeten Frau Merkel und Herr Westerwelle zu Berlin eine schwarz-gelbe Koalition in Sachen Bundespräsidentenwahl. Gegen die CSU und Edmund Stoiber, der war damals nämlich noch CSU-Vorsitzender. Gegen Friedrich Merz und die rechte CDU-Riege. Die waren nämlich allesamt für Wolfgang Schäuble als Nachfolger von Johannes Rau. Schäuble soll auch für sich gewesen sein. Das Kalkül von Merkel-Westerwelle war so schlicht wie mediengerecht. Der reformfreudige Ökonom Horst Köhler sollte sowas wie einen christlich-liberalen Vorfrühling einläuten, der dann bei der Bundestagswahl 2006 sozusagen bruchlos zu einer schwarz-gelben Bundesregierung führen würde. Weil Gerhard Schröder aber schon 2005 keine Lust mehr auf Rot-Grün hatte, musste ein Jahr früher gewählt werden und schwarz-gelb funktionierte erst beim zweiten Anlauf. Horst Köhler funktionierte irgendwie gar nicht. Zwar schrieb die Bild-Zeitung ihn gnadenlos hoch, andere Medien folgten brav. Er wurde zum Bürgerpräsidenten, zum Bürgerkönig hochgejubelt, der von der Bevölkerung angeblich über alle Maßen geliebt wurde und wird. Nur für seine Erfinder wurde er immer mehr zum Problem. Zum einen blieb Köhler immer etwas blass. Seine Reden hatten etwas Biederes. Wirklich schlecht waren sie nie. Grundfalsches hat er auch nie gesagt. Aber Köhler hat eben weder das Holzschnittartige von Roman Herzogs Rückgerede noch das feinsinnig grundsätzliche Richard von Weizsäckers. Vor allem aber haben Merkel und Westerwelle sich in einem verkalkuliert. Köhler mochte nicht der gute Launebär der christlich-liberalen Koalition sein. Schon als Merkel die Große Koalition mehr verwaltete als führte, meckerte Köhler gerne mal rum und forderte die Regierung gar zum Arbeiten auf. Auch im Vorfeld einer Bundestagswahl gibt es keine Beurlaubung von der Regierungsverantwortung. Solche Sätze mag Frau Merkel nun aber gar nicht. Und statt angesichts der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, der Eurokrise, der Spardiskussionen, der Debatten um Afghanistan und dergleichen mehr staatstragende und regierungsstützende Reden zu halten, sorgte Köhler lieber für Irritationen mit Sätzen wie »Das Volk erwartet jetzt tatkräftiges Regieren«. Daran gemessen waren die ersten Monate enttäuschend. Er kritisierte das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, warnte vor Steuersenkungen, dachte über Steuererhöhungen und einen höheren Benzinpreis nach. Merkels vermeintliches Glanzstück wurde zu ihrem größten Problemfall. Koalitionsintern war er schon zum Schlossgespenst von Bellevue befördert worden. Aus Irritationen war schon lange handfester Ärger geworden, immer häufiger machte sich Wut über Merkels Mann breit und die äußerte sich dann in offener Kritik an Köhlers Äußerungen über den Einsatz der Bundeswehr für Wirtschaftsinteressen. Und wenn wir jetzt ganz fies sein wollen, dann können wir Köhlers Rücktritt als späte Rache dafür sehen, dass er von Merkel und Westerwelle als Sonnyboy gedacht war, als netter, christlich-liberaler Grüßonkel in guten, vor allem aber in schlechten Zeiten. Dass er in schlechten Zeiten die Brocken hinwirft, ist so ziemlich das Gemeinste, was er Angela Merkel antun kann.
Wie Horst Köhler ins Amt kam und wie es dann weiterging, Peter Zudeik war das. Aber da gab es ja noch andere Bundespräsidenten vor ihm, die wollen wir uns auch anschauen. Vor allem die mit besonderem Format, heute in der Tagsendung zum Rücktritt Horst Köhlers. Vor Horst Köhler hat bislang nur ein einziger Bundespräsident vorzeitig seinen Amtsverzicht erklärt, Heinrich Lübke im Jahr 1968. Hintergrund damals waren Vorwürfe, er sei als oberster Bauleiter einer Heeresversuchsanstalt und Luftwaffenerprobungsstelle Hitlerdeutschlands für den Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen verantwortlich gewesen. Unsere Nummer 1 der Tag-Bundespräsidenten-Contest-Hitliste.
1959 ging Papa Heuss von Bord, der mangels Nationalhymne direkt nach dem Krieg gerne mit dem Lied »Heidewitzka, Herr Kapitän« begrüßt wurde, und es erschien seine deutsche Überfordertheit Nummer 1, Heinrich Lübke. Von ihm ist erstens zu sagen, dass er mit Wilhelmine verheiratet war, mit der er gern auf Reisen ging, und zweitens, dass er nicht, man muss das wiederholen, dass er nicht an KZs mitgebaut hat, wie das der Stern jahrelang insinuiert hat und dass diesen der Stasi gesteckt hat. Doch das kam erst später raus. Der Nachwelt blieb er erhalten als der große deutsche Versprecher. Er hat die japanische Stadt Osaka mit Okasa verwechselt, einem Potenzmittel. Zur modernen Sage entwickelte sich der unbelegte Ausspruch »Sehr geehrte Damen, liebe Neger«, und den Dichter Günter Grass mochte er deshalb nicht besonders, weil der so unanständige Dinge schriebe, über die nicht einmal Eheleute miteinander sprechen. Frei erfunden vom Spiegel ist aber der Satz »Equal goes it loose«, den Lübke zwar nie gesagt hat, erst recht nicht zur britischen Königin, der aber dennoch in die Unsterblichkeit eingegangen ist. Geradezu rührend wirkte der schmächtige Mann bei einem Staatsempfang. Der schmächtige Lübke stand zwischen den Riesen de Gaulle und Johnson, und weil die gerade über Kreuz geraten waren, legte er ihnen in aller Unschuld und Überfordertheit die Hände zur Versöhnung ineinander. Das war wirklich rührend, und so kommt es, dass er auf der Tagliste der 10 besten Stresskiller für Bundespräsidenten die Killer Nummer 5 und 6 beherzigt hat. Tun Sie einen kleinen Stein in die Hosentasche und kneten Sie ihn, Nummer 5, sowie die Nummer 6, Grimassen schneiden. Wenn auch nicht, wie von uns eigentlich avisiert, auf der Toilette.
Das war Heinrich Lübke, Bundespräsident von 1959 bis 1969. Bleiben wir einen Moment bei den ehemaligen Bundespräsidenten oder, muss man sagen, den früheren ehemaligen Bundespräsidenten, denn Horst Köhler ist ja jetzt auch einer, ein ehemaliger, nach seinem Rücktritt heute Mittag. Gerd Kolbe, ehemaliger Korrespondent in Bonn, guten Tag.
Einen schönen guten Abend, ja.
Was ist denn eigentlich so dramatisch an den Äußerungen Köhlers? Früher haben sich die Bundespräsidenten doch auch mal eingemischt in das tagespolitische Geschehen, oder war das nicht so tagespolitisch?
Es war doch so tagespolitisch nicht, wie es in letzter Zeit bei Köhler vorkam und wie es vor allem die jetzige Koalitionsregierung in Berlin doch immer wieder geärgert und teilweise sogar schockiert hatte. Wenn Sie etwa an Richard von Weizsäcker denken, der hat einmal den Politikern in toto Machtversessenheit und Machtvergessenheit vorgeworfen. Das war aber kein aktueller Vorwurf zu einem ganz bestimmten Vorgang, sondern das war das, was man von Bundespräsidenten eigentlich immer erwartet hat, gelegentlich richtungweisende Reden zu halten, und zwar auch Reden, mit denen er, ich sage mal, dem eigenen Berufsstand, den Politikern, wehtat. Aber das war etwas anderes. Damals war für meine Begriffe auch der Respekt, den Köhler heute zitiert hat, gegenüber dem Bundespräsidenten etwas größer als heute.
Aber Sie haben sich trotzdem eingemischt. Sie haben Weizsäcker schon genannt mit dem machtbesessen, machtvergessenen Vorwurf. Er hat aber auch mit seiner Rede zum 8.5.1985 zum Kriegsende Geschichte geschrieben, in der er dann von Befreiung gesprochen hat. Und es gab auch andere, wie zum Beispiel Roman Herzog, der mit der Ruck-Rede 1997 doch für eine Diskussion gesorgt hat. Warum hat man damals nicht so einen Aufschrei gehört, der darf sich doch nicht so äußern?
Weil Herzog eben, wie Sie richtig sagen, eine Diskussion angestoßen hat. Aber er hat sie nicht unmittelbar beeinflusst. Er hat nicht genau gesagt, was nun alles im Einzelnen geschehen muss. Dies hat er durchaus den Gesetzgebern, den Politikern und der Regierung überlassen. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Fälle. Immer wieder haben Bundespräsidenten ihre Reden daran orientiert, was sie in die Gesellschaft hinein an Anstößen geben können. Und das ist etwas anderes, als sich nun zu akuten politischen Vorgängen zu äußern. Wobei offen gestanden bei Köhler es natürlich großen Beifall gefunden hat. Beifall im breiten Publikum, wenn er sich etwa die Banker, früher hießen sie Bankiers und das war vornehmer, in der Kritik vorgenommen und kritisiert hat.
Das heißt aber, es war durchaus üblich, dass sich Bundespräsidenten eingemischt haben, aber sie haben es manchmal vielleicht mehr im Hintergrund getan und nicht eben so ganz konkret und vielleicht auch besser abgesprochen mit der Regierung?
Das ja, aber noch was anderes kommt ja hinzu. Noch jeder Bundespräsident hat in seiner Amtszeit Gesetze angehalten. Er hat sie nicht unterschrieben. Oder er hat einfach nur Bedenken geäußert, was wiederum dazu führte, dass die jeweilige Regierung die Gesetze dann nicht in Kraft gesetzt hat. All das hat es gegeben.
Hat Köhler aber auch gemacht, mal nicht unterschrieben.
Ja, natürlich. Das kommt eben zum Amt des Bundespräsidenten wesentlich hinzu. Und weil Sie es schon ansprachen, natürlich kommt es immer wieder vor, dass man bis hart an den Rand der aktuellen Politik vordringt, aber für meine Begriffe nicht so deutlich, wie Köhler das inhaltlich durchaus korrekt und verständlich getan hat. Das immer wieder hat für Verdruss gesorgt. Übrigens nicht nur bei CDU und FDP, sondern auch gelegentlich bei den anderen Parteien. Wir haben es ja gerade wieder erlebt. Da scheint mir doch in dem Zitat aus dem Interview beim Deutschlandfunk von vor 10 Tagen absichtlich einiges missverstanden worden zu sein. Und das mit dem Hintergrund stimmt natürlich. Der Köhler war kein Berufspolitiker. Er stammte nicht aus der, ich sag's mal boshaft, Kaste der Politiker. Er war nicht der Mann, der wie frühere Bundespräsidenten hohe Regierungsmitglieder, ja auch Kanzler mal zum Gespräch bitten konnten, sich von ihnen in einer schwierigen politischen Situation einfach zunächst mal nur informieren lassen konnten. Das war bei Köhler nicht die richtige Art. Sie wurde nicht angenommen für meine Begriffe. Aber so war das früher und bei allen Vorgängern. Sie waren immer auch Ratgeber der Regierung. Sie mischten sich ein, aber hinter den Kulissen, nebenbei gesagt, das hat Köhler auch getan. Mhm. Wer hat denn Angela Merkel in Sachen Finanzkrise und Weltwährungsfonds und dergleichen beraten?
Mhm. Hat er denn dennoch dann vielleicht, wenn er eben nicht so ein geübter Politiker war, weil er eben, er kam ja vom Internationalen Währungsfonds, da hören wir gleich noch mehr von, auch deswegen vielleicht nicht so richtig mit so einer Reaktion gerechnet oder vielleicht auch ein bisschen zu empfindlich reagiert auf die Kritik?
Für meine Begriffe auf jeden Fall. Wissen Sie, der Unterschied zu Köhler und allen seinen Vorgängern war und ist eben, er ist ein hoher Beamter gewesen, er war Staatssekretär, er war enger Mitarbeiter von Finanzminister Theo Weigel, er war, was man ihm hin und wieder so etwas lakonisch vorwirft, Sparkassenpräsident, aber er war eben auch eine Persönlichkeit, die auf dem internationalen Parkett was darstellte, nämlich beim Internationalen Währungsfonds. Und von diesen Erfahrungen hat er natürlich auch Nutzen gezogen. Aber
war das nicht so gewohnt, was dann kommt, wenn man was sagt?
Ja, sein Rat war doch in einer anderen Weise gefragt. Also ein Politiker wie Rau als Präsident konnte in der Tat auch Einfluss nehmen auf die Politiker anderer Parteien, indem er mit ihnen redete. Und über diese Gespräche kam nie ein Wort nach draußen. Ich erinnere mich an eine Situation, da hieß der Bundespräsident noch Gustav Heinemann. Der hat es mal fertiggebracht, den SPD-Vorsitzenden, der hieß damals Willy Brandt, und seine Stellvertreter zu sich ins Präsidialamt einzuladen und hat mit ihnen über die Politik der eigenen Partei gesprochen und manches daran kritisiert. Aber aus diesem Gespräch ist nie etwas herausgekommen und es stand auch nirgendwo in der Zeitung, dass es überhaupt stattgefunden hatte.
Also Einmischung ziemt sich für den Bundespräsidenten eher im Hinterzimmer. Gerd Kolbe, früher Korrespondent in Bonn gewesen. Herzlichen Dank. Heute erklärte Horst Köhler seinen Rücktritt. Vom 1. Juli 2004 an war er der deutsche Bundespräsident und damit Staatsoberhaupt Deutschlands. Davor war er geschäftsführender Direktor des IWF, des Internationalen Währungsfonds. Erstmals trat ein Nichtpolitiker ein in das höchste Staatsamt der Bundesrepublik. Birgit Wenzin über die Person Horst Köhler.
Ich bin Köhler. Ich habe meine eigenen Vorstellungen. Ich habe meine eigenen Urteile. Ich habe meine eigenen Erfahrungen.
Kanzler Helmut Kohl machte ihn zum Präsidenten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London. Kanzler Gerhard Schröder machte ihn zum Chef des Internationalen Währungsfonds, die höchste internationale Position, die ein Deutscher jemals innehatte. Und Angela Merkel, gemeinsam mit Edmund Stoiber und Guido Westerwelle, machte ihn zum Bundespräsidentenkandidaten.
Ich freue mich als CDU-Vorsitzende, dass wir mit unserem Kandidaten jemanden vorschlagen werden der Bundesversammlung, der der richtige Bundespräsident für unsere Zeit sein kann, für eine Zeit, in der die Globalisierung menschlich gestaltet werden muss.
Köhler hat Merkel damals gewarnt, hat ihr gesagt, dass er sich das Amt zutraue und zugleich betont, seine größten Talente lägen nicht unbedingt in der Repräsentation. Merkel weiß, dieser Mann wird eigen bleiben, der Politik keinen Honig ums Maul schmieren, wird sich einmischen. Und bei der SPD heißt es bald, da kommt der Sparkassendirektor, der Besserwisser. Und Köhler legt auch gleich los.
Taktische Reformpausen wegen Wahltermin oder ein Zickzackkurs können wir uns nicht leisten.
Der Staatsoberhaupt irritiert vor allem die Politik. Der Vorwurf der Bundespolitiker an ihn lautet, er verhalte sich wie ein kalter Technokrat, kenne die Ränke der Politik nur vom Hörensagen, sei kein Taktiker, bleibe außen vor. Und was macht Horst Köhler?
Ich will mich selber nicht als Instrument fühlen.
Der Bundespräsident, der selbst nie Politiker gewesen ist, sein gesamtes Berufsleben aber mit politischen Aufgaben verbracht hat, versucht es umgekehrt. Kommt nachweislich nicht aus dem politischen Establishment, spricht offen über diese Schwäche, spricht von dadurch errungener Unabhängigkeit und setzt auf die Bürger, fernab von Berlin, an der Ostseeküste.
Herr Bundespräsident, herzlich willkommen.
Dankeschön.
In Mecklenburg-Vorpommern, wir freuen uns sehr über Ihren Besuch.
Und in Reutlingen.
Ja, also ein gutes Gefühl. Am liebsten hätte ich natürlich viel mehr Zeit und könnte noch einen Abstecher machen auf die Schwäbische Alb. Das war mal eine Zeit lang unsere Heimstrecke.
Aus dem in Berlin immer ein wenig zu distanzierten, zu unnahbaren Staatsoberhaupt wird der populärste Politiker der Bundesrepublik. Bei zwei Gesetzesvorhaben verweigert er die Unterschrift, seine Amtsvorgänger waren da weitaus zurückhaltender. Zwischendrin erwägt er durchaus mehr direktdemokratische Elemente und im letzten Jahr der Amtszeit wehrt er sich kräftig gegen den Vorwurf seiner Herausforderin Gesine Schwan. Sie wirft dem Bundespräsidenten vor, er schade der Demokratie dadurch, dass er seine Popularität aus der Kritik an der Kaste der Politiker beziehe.
Es gab immer Bundespräsidenten, die ab und an auch ein Gesetz nicht unterschrieben haben. Daraus nun eine Erosion der Demokratie abzuleiten, halte ich schlicht nicht für zutreffend.
Seine Kritiker sagen, Horst Köhler sei der Politik und die Politik ihm ferngeblieben.
Das ist der aktuelle ehemalige Bundespräsident, oder wie sagt man da am besten? Horst Köhler, der heute Mittag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Aus diesem Anlass schauen wir auf den Rücktritt Horst Köhler und die wörtliche Rede hier in HR2 Kultur, der Tag. Wir schauen aber auch auf die früheren ehemaligen Bundespräsidenten. Von Heinrich Lübke haben wir schon gehört, dann kam Gustav Heinemann und dann von 1974 bis 1979 Walter Scheel, FDP, unsere Nummer 2 auf der Tag-Hitliste.
1974 kam er an die, ja eben nicht, Macht des Bundespräsidentenamts. Und dieser Mangel an Macht hat ihn immer gekränkt. Psychologen wissen, dass im narzisstischen Menschen der Keim der Überfordertheit in der Ursprungskränkung liegt. Und bei Walter Scheel, wie beim Rest der deutschen Nation, wurde die allgemeine Psychopathologie des Überfordertseins deutlich in dem Satz »Wir sind wieder wer«. Ähnlich wie Franz Beckenbauer, auch der ein Kind jener Epoche anfing, sich für Wagner-Opern und Golf interessieren zu müssen, so interessierte sich Walter Scheel in seiner Villa Hammerschmidt nunmehr für den Duft der großen, weiten Welt. Sowas fängt ja ganz hausbacken an und hat einen gewissen Charme, etwa dann, wenn er sich seine Zigarren ins Warme der Achselhöhle steckte, um sie feucht zu halten. Und ein Bundespräsident als Humidor ist ja nicht das Schlechteste für eine Nation auf dem Weg zur Weltmacht. Unerfüllt blieb sein Wunsch nach dem Ausbau eines standesgemäßen Schlösschens, aber dann kam's dicke. Das gab es noch nie zuvor, einen Präsidenten, der bei Gabriele, das ist die von Persil, Henkel dinierte und wo die Menükarte mit dem Abbild seiner Büste geschmückt war. Oder einen Präsidenten, der, auf Staatsbesuch in Moskau, Hummer aus Helgoland einfliegen ließ, grüne Kerzen, Tischwäsche und fürs Dekorieren der Tafel eine Floristin. In den 70ern galt sinnlicher Genuss ja als Ausweis des Eintritts in die Familie der Nationen und deshalb pflegte Scheel mit einem weißen Porsche zum Golf zu kutschieren, nachdem er sich zuvor gegen das Kulturübel Auto ausgelassen hatte. Aber ein Präsident muss solche Widersprüche aushalten, das verlangt das Amt, der Präsident aller Deutschen. Gerne hielt er Referaten über etwas, das er Mangelwesen Mensch zu nennen pflegte, er trauerte dem Tante-Emma-Laden hinterher. Und als er mal einen gewissen Kurt Schelske besuchte, einen Arbeiter aus Waldbröl, da verbreiteten die PR-Berater Scheels, dass sich der Besuchte extra fein gemacht hatte für den Besuch, indem er sich, wörtliches Zitat, die Haarbüschel aus Ohren schneiden ließ, weil er dem Präsidenten nicht wie ein Angorahase gegenübertreten wollte. Deshalb, und weil er stets 6 statt 4 Gänge auffahren ließ, beherzigte Scheel die Stressvermeidungsratschläge Nummer 2, sich gut zureden, und 9, die frische Duftattacke. Man lagert ein Fläschchen Herrenparfüm in der Schublade und wenn es hart wird, dann benetzt man sich damit die nach Möglichkeit grauen Schläfen.
Rainer Weber über Walter Scheel. Horst Köhler ist heute zurückgetreten, HR2 der Tag. Horst Köhler hatte in einem Radiointerview davon gesprochen, dass im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Dafür ist er kritisiert worden. Er hatte zwar in den letzten Tagen noch betont, er hätte dabei Einsätze gegen Piraten gemeint und nicht den in Afghanistan, aber die Kritik riss nicht ab. Heute ist er zurückgetreten. Aber sprechen wir nicht häufig von geostrategischer Bedeutung, von Regionen, die dann Orte kriegerischer Auseinandersetzung werden. Da geht es um den Zugang zu Ressourcen, Rohstoffe, Handelswege, sicherheitspolitische Interessen. Professor Gerd Krummeich, Militärhistoriker an der Universität in Düsseldorf. Guten Tag.
Guten Tag.
Hat denn Horst Köhler wirklich etwas Anstößiges, Revolutionäres, furchtbar Neues gesagt oder sind nicht eigentlich alle Kriege ökonomisch und politisch motiviert?
Also das ist eine ebenso komplizierte wie einfache Frage. Insofern als Horst Köhler, unser verehrter, jetzt leider Ex-Präsident, etwas gesagt hat, was die Historiker sehr genau kennen und was aber in dem Zusammenhang der Entsendung unserer Truppen nach Afghanistan nie gesagt oder auch nur angedeutet worden ist. Im Gegenteil, wenn die Linkspresse oder die Linkspartei gesagt hat, das ist alles imperialistische Landnahme, was ihr da betreibt, aus wirtschaftlichen Interessen, ist das kategorisch abgelehnt worden, weil eben, wie es offiziell heißt und wohl auch gar nicht so zu Unrecht, es vor allem darum geht, die Drogenkuriere zu unterbinden und den Terrorismus an einer wichtigen Stelle zu treffen. Was das Ganze zu tun hat mit freien Handelswegen und wirtschaftlicher Entwicklung, also der Deutsche, der das hört, ist darauf nicht vorbereitet, auch wenn man sagen muss, als Historiker, ja, so ist es. Das hat eine lange Geschichte, das war immer so und das wird so bleiben.
Schauen wir doch mal auf die Geschichte. Nehmen wir mal Napoleon.
Das ist ja vielleicht das beste Beispiel. Napoleon macht 1806 seine sogenannte Kontinentalsperre gegen England. Und das heißt, also er will verhindern, dass englische Ware nach Europa im weitesten Sinne, was er beherrscht, gelangt. Und dass die Engländer eben auch von da aus Ware kriegen. Gut, und dann ist Krieg, dann ist dauernder Krieg, genau darum, um Seewege. Die Engländer stehen sich nicht an, sogar die Stadt Kopenhagen zu bombardieren, um einen günstigen Ausgangspunkt zu bekommen. Ja?
Also geht's da also, auch?
Es geht die ganze Zeit um die Freiheit. Den Engländern geht es die gesamte Zeit über, auch heute noch den Amerikanern, um die Freiheit der Seewege beispielsweise, auch der Landwege, um die Freiheit zu wirtschaftlichen Interessen. Wobei man jetzt eins sagen muss, diese sogenannten wirtschaftlichen Interessen sind ja nur zum allerwenigsten Interessen von bestimmten Wirtschaftlern oder Wirtschaftsgruppen, wie das dann immer so vereinfacht sind. Das sind wirkliche Interessen der Nationen und der Staaten und der Empires.
Nehmen wir noch ein Beispiel aus der Geschichte. Wie sah es denn bei Wilhelm II. aus?
Beispiel, was mir einfällt, man könnte die Bismarck-Zeit durchdeklinieren, aber das beste Beispiel ist immer noch Wilhelm II. Und seine Weltpolitik vor 1914. Deutschland, ja, griff nach der Weltmacht. Das war, wie der Reichskanzler Bülow das einmal gesagt hatte, man wollte einen Platz an der Sonne haben, den die anderen einem zustellten und dafür müsste man kämpfen. Wir brauchen eine große Marine, eine große Kriegsflotte, um unser Recht in der Welt zu erkämpfen, um überall hin zu können, wo der Deutsche hin will. Und hin, das ist der Trick damals, hin muss, um zu überleben. Und daraus wird dann ganz merkwürdigerweise aus solchen imperialistischen Vorstoßen in die ganze Welt, wird dann plötzlich auch ein Verteidigungsdenken, um unsere Zukunft zu sichern, unsere ökonomische Zukunft, müssen wir ausgreifen. Wer uns daran hindert, auszugreifen, ja, der erstickt uns.
Das sind jetzt.
Der will uns versticken und dann sind wir im legitimen Verteidigungszustand. Das ist dann die Situation 1914.
Das sind jetzt die historischen Beispiele, Herr Krumeich. Schauen wir uns mal die neueren Kriege oder kriegerischen Auseinandersetzungen an. Was ist in Afghanistan, was ist im Irak, was ist im Kaukasus? Das sind ja doch ein bisschen anders geartete Konflikte, oder?
Ja, es stellt sich anders dar und die Weltwirtschaft ist heutzutage vernetzter und komplexer geworden. Aber die Amerikaner würden heute auch nicht dulden, dass man ihnen irgendwohin den Weg abschneidet. Und die Briten auch nicht. Nur, das ist heute stärker, als es früher der Fall war, im Sinne von Verhandlungen und Kooperationen internationaler Verbände gelöst, das Problem. Da steht nicht sofort Krieg ins Haus. Aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, was Horst Köhler dort auf eine, auch nach meinem Empfinden, in dieser Situation überaus unglückliche Weise angesprochen hat. Vielleicht wollte er den Blick unserer Soldaten und des Personals da unten ein bisschen erweitern. Es ist eine Tatsache. Ja, man macht das. Obwohl sicherlich die Sicherung von Wirtschaftswegen im einfachen Sinne nicht der Grund war, dass unsere Soldaten in Afghanistan sind. Sie sind da, um die Ausbreitung des Terrorismus an einem seiner wichtigsten Quellen zu verhindern und die damit verbundene Ausweitung des Drogentransportes. Das hat natürlich mit dieser Art von Verkehrswegen, die gesichert werden müssen, eigentlich nicht direkt was zu tun. Das ist auch nicht politisch verständlich zu machen.
Professor Gerd Krumeich, Militärhistoriker an der Universität in Düsseldorf, vielen Dank. Der Rücktritt, Horst Köhler und die wörtliche Rede, der Tag in hr2 Kultur. Die Kritik an den Afghanistan-Äußerungen von Horst Köhler haben ihn veranlasst, heute zurückzutreten, heute Mittag. Im Weißbuch der Großen Koalition 2006 steht übrigens, die Sicherheitspolitik Deutschlands wird von dem Ziel geleitet, den freien und ungehinderten Welthandel als Grundlage unseres Wohlstands zu fördern. Vielleicht hätte es Horst Köhler so ausgedrückt, ausdrücken sollen. Auf diese Formulierungen gab es nämlich keine empörten Reaktionen. Dann scheint es also nicht am Was zu liegen, dass die Wellen der Aufregung so hochschlagen, sondern vielmehr am Wie. Die Macht der Worte wird dem Bundespräsidenten zugeschrieben. Sie sind sein Einflussmittel und seine wichtigste Waffe. Die Worte. Bevor wir gleich Worte und Reden von Horst Köhler analysieren, hier zwei Beispiele aus den Jahren 2008 und 2009.
Die Verursacher der Krise sitzen in den Hauptstädten und Finanzzentren der größten Industrienation, bei uns. Sie vertreten Finanzinstitutionen, Prüfer, Berater, Regierungen, Aufsichtsbehörden und Notenbanken. Die Kette des Versagens schließt viele ein. Markt und Staat. Beteiligt sind beide. Es geht, meine Damen und Herren, um die Glaubwürdigkeit unseres Systems der Freiheit.
Auch im Vorfeld einer Bundestagswahl gibt es keine Beurlaubung von der Regierungsverantwortung. Die Bevölkerung hat gerade in der Krise den Anspruch darauf, dass ihre Regierung geschlossen handelt und Lösungen entwickelt, die auch übermorgen noch tragfähig sind. Die Krise ist keine Kulisse für Schaukämpfe. Sie ist eine Bewährungsprobe für die Demokratie insgesamt.
Ausschnitte aus Reden von Horst Köhler 2008 und 2009. Professor Joachim Knape, Rhetoriker an der Universität Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag.
Hier liest Horst Köhler ab. Das tat er in der Regel so. Er sprach aber immer klar und deutlich. Und das waren ja auch durchaus deutliche Worte. Aber wie wortstark war Horst Köhler insgesamt gesehen? Wie haben Sie seine Rhetorik erlebt?
Horst Köhler ist ein sehr kontrollierter Redner gewesen. Auch wenn man manchmal den Eindruck hatte, dass er nicht abliest, dann hat er Teleprompter gehabt und so weiter. Aber ich habe ihn auch erlebt in einer Rede, wo er wirklich eine halbe Stunde völlig frei vortragen konnte, sein Manuskript beiseite gelegt hat. Das hat er auch gekonnt. Also man muss sagen, was jetzt die technische Seite des Redens anging, hat er durchaus einen guten Standard gehabt. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind natürlich sehr interessant. Also das erste Beispiel war ja aus der Berliner Rede, wo er ein deutliches Wort gegen die Finanzwelt gesagt hat. Und da hat er eigentlich das gemacht, was man von einem Bundespräsidenten als eine von fünf Leistungen erwartet eigentlich, nämlich eine moralische Position aufgebaut. Und die hat er am Anfang auch sehr deutlich vertreten, auch mit sehr klaren Worten. Und das hat man als wohltuend eigentlich empfunden, zumal er sich ja auch als Experte auf dem Gebiet am Anfang eingeführt hat. Allerdings, und das ist jetzt dann so ein bisschen das Problem bei seinen Reden immer gewesen, hat er sich dann irgendwie in Kleinigkeiten verloren im Verlauf der Rede und hat dann wie so ein Aufsichtsratsvorsitzender das ganze Programm der Regierung durchgearbeitet und man hat am Ende nicht mehr richtig gewusst, was am Anfang eigentlich so als moralischer Anstoß und auch moralische Kritik stand, sodass wirklich eine gewisse Ungeschicklichkeit dabei war, nämlich diesen deutlichen Impuls auch für die Bürger klarzumachen. Und das wäre dann die zweite, neben dieser moralischen Position, der zweite Punkt, nämlich kritische Distanz zur Tagespolitik. Das hat man dann wieder vergessen, weil er sich eben dann doch wieder ins Kleine verloren hat.
Jetzt ist ja mit Horst Köhler eine moralische Instanz heute zurückgetreten.
Ja.
Eine moralische Instanz des Landes. Jetzt haben wir mit moralischen Autoritäten in der letzten Zeit auch einige solche Rücktrittserfahrungen sammeln müssen. Die ehemalige EKD-Ratspräsidentin Margot Käßmann ist wegen einer, wie es heißt, Trunkenheitsfahrt zurückgetreten. Oder Bischof Mixer wegen Gewalt gegen Kinder. Jetzt der Bundespräsident wegen Worten, die eben ein Militärhistoriker hier als wahr bezeichnet hat. Nur ein falscher Zeitpunkt, vielleicht falsche Worte. Mal. Wie wirkt das denn, wenn es derart auch eben an moralischen Gewissensinstanzen dann fehlt? Oder gibt es dann Unterschied zwischen Worten oder Taten, die vielleicht Fehltritte waren?
Naja, wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik doch immer mal wieder so etwas gehabt. Der ehemalige Bundestagspräsident Jenninger hatte den Anschein erweckt, dass er sich bei einem Gedenktag nicht entsprechend ausgedrückt hat. Dann haben wir die Frau Ypsilanti gehabt, der man vorwarf, dass sie ein Versprechen nicht eingehalten hat. Sarrazin, der Finanzsenator von Berlin, musste zurücktreten, weil er missverständliche Äußerungen über Migranten gemacht hatte. Und die ehemalige Justizministerin Däubler-Gmelin, Er hatte einen Bush-Hitler-Vergleich vor der Bundestagswahl gemacht und musste auch zurücktreten. Man kann sich als Politiker manchmal verlieren, man kann manchmal aus der Kontrolle geraten und dann hat das schon Konsequenzen.
Vor allen Dingen ist es besonders gefährlich, wenn man eine moralische Autorität ist?
Ja, natürlich. Und das ist beim höchsten Amt der Bundesrepublik Deutschland natürlich ein Problem, wenn der Bundespräsident statt diese kritische Distanz zur Tagespolitik zu haben, sich als Interpret darstellt und dann eine Interpretation liefert, von der Kritiker sagen können, also im Grundgesetz ist das so eigentlich nicht vorgesehen. Und das ist natürlich dann unglücklich, wenn man auf einem Rückflug aus Afghanistan ist, wo ja sowieso doch die Gefühle blank liegen und auch die politische Frage im Raum steht, wie sich das überhaupt verhält. Da muss man eine weitere Fähigkeit des Bundespräsidenten eben haben, nämlich Diplomatie und politische Weisheit. Und das ist nicht sehr diplomatisch ausgedrückt worden, sondern ziemlich klar. Und die politische Weisheit, die hat an der Stelle auch gefehlt, weil beim Thema Krieg angesichts der deutschen Geschichte besondere Vorsicht immer oder auch Fingerspitzengefühl geboten ist. Und da muss man in dieser Position, wenn man sich schon zum Interpreten der deutschen Politik sozusagen erhoben fühlt, dann doch diplomatisch oder mit Weisheit reden. Und insofern kann man zumindest die Kritiker verstehen, die gesagt haben, also das war zwar vielleicht bürgermäßig aus dem Herzen gesprochen, aber in dieser Rolle muss eine andere Verantwortung dann zur Sprache kommen.
Also richtig gesprochen vielleicht, aber die Wortwahl war nicht so geschichtssag. Professor Joachim Knabe, Rhetoriker an der Universität in Tübingen. Dankeschön. Wortgewaltig war er nicht, so wird es Horst Köhler bescheinigt, obgleich er als Bundespräsident eigentlich über die Macht des Wortes walten darf. Jetzt haben ihn ausgerechnet Worte zu seinem Rücktritt bewogen. Bevor wir gleich noch in die Zukunft blicken, blicken wir noch einmal zurück auf die ehemaligen Bundespräsidenten Lübcke und Scheel haben wir schon geschaut. Aber wie wortgewaltig war eigentlich der zwischen 1979 und 1984? Karl Carstens, CDU, die Nummer 3 auf der Tag-Hitliste.
Er bekleidete so ziemlich jedes wichtige politische Amt, aber das allein ist nicht der Grund dafür, dass Karl Carstens wie kein anderer das Recht hat, als Mr. Bundesrepublik in die Geschichte einzugehen. Mit Ausnahme vielleicht Helmut Kohls, das ist der mit der Gnade der späten Geburt. Dem Karl Carstens wurde diese Gnade nie zuteil und vielleicht ist das der Grund, warum auch dieser Präsident an Überforderung nicht nur litt, sondern, schlimmer, dass er selbst es nie mitgekriegt hat, aber vielleicht gehört das zum politischen Handwerk. Er war der jüngste Staatssekretär des Auswärtigen Amts, den gleichen Rang bekleidete er auf der Harthöhe. Er war Fraktionschef, 1960 wurde er Bundestagspräsident. Aber er war halt auch in der NSDAP, seit 1934 im Sturm 575 der SA, gezwungenermaßen, wie er sagte, selbstverständlich in dem ihm eigenen Juristendeutsch. Sein Freund Franz Josef Strauß hatte ihn zum Kanzlerkandidaten machen wollen, doch 1979 wurde er Bundespräsident. Präsident aller Deutschen wollte er sein, geschenkt, das wollen sie alle. Aber insbesondere und allen Ernstes meinte Carstens, die deutsche Jugend wieder heimzuholen. Versöhnen wollte er sie mit dem Staat. Das ist an sich nichts Schlimmes und absolut ehrenwert. Aber nie vermochte dieser Carstens einzusehen, dass seine Methode, er wanderte bekanntlich gern und viel in das ganze Land, dass diese Methode kaum wirken würde, nicht auf diese Jugend. Die Jugend von 68 folgende, die Jugend, die vom Berufsverbot geprägt war, von Vietnam, vom Atomstreit etc. pp. Carstens war, wenn man so will, der Präsident der Wende. Damals war das ein Ausdruck, der nichts mit Deutsch-Deutsch zu tun hatte. Geweint war vielmehr die Rückkehr zur traditionellen deutschen Wertigkeit. Sie waren endgültig perdu, die deutschen Werte, damals schon. Und deshalb gebührt diesem Präsidenten der traurigsten Gestalt nur ein einziges Verdienst. Er hat konsequent das Anti-Stress-Verbot Nummer 9 beherzigt. Er hat die Pobacken zusammengekniffen.
Der Ex-Bundespräsident Karl Carstens, Rainer Weber war das. HR2, der Tag zum Rücktritt Horst Köhlers. Es gab schon eine Menge Rücktritte zu regeln in letzter Zeit. Man könnte fast meinen, das ist ansteckend. Zuletzt Roland Koch, der seinen Rückzug aus der Politik ankündigte. Nachfolger wird dann, so sieht es aus, Volker Bouffier, der schon lange in der Warteschlange für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten stand. Auch beim Rückzug von Margot Käßmann aus der Führungsspitze der evangelischen Kirche stand schnell ihr Stellvertreter bereit. Hier entstanden keine Lücken. Und beim Bundespräsidenten, was wird, wenn Horst Köhler mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegt? Und geht das eigentlich so einfach mit dem Rücktritt?
Dafür, dass bisher kaum Gebrauch davon gemacht wurde, ist es ziemlich leicht für einen Bundespräsidenten, von seinem Amt zurückzutreten. Er muss noch nicht einmal darauf warten, dass jemand seinen Rücktritt annimmt. Er kann einfach gehen, und zwar sofort. Und er muss auch nicht geschäftsführend im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt ist. Er hat, wie Verfassungsrechtler es ausdrücken, keine Amtierungspflicht. Aber kopflos, will sagen ohne Staatsoberhaupt, bleibt die Bundesrepublik Deutschland trotzdem nicht. Denn in Artikel 57 des Grundgesetzes steht, die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes vom Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen. Also von einem der 16 Regierungschefs der Bundesländer. Im Moment steht der Bremer Bürgermeister Jens Börnsen an der Spitze des Bundesrates und er übernimmt jetzt auch kommissarisch das Amt des Staatsoberhauptes. Allerdings nur maximal 30 Tage lang, denn spätestens dann muss nach Artikel 54 des Grundgesetzes die Bundesversammlung tagen, deren einzige Aufgabe es ist, einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Die Bundesversammlung besteht zur einen Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestages. Die andere Hälfte ihrer Mitglieder wird von den Parlamenten der 16 Bundesländer gewählt. Wie viele Mitglieder jedes Bundesland in die Bundesversammlung entsendet, richtet sich nach der jeweiligen Bevölkerungszahl. Damit die 14. Bundesversammlung spätestens am 30. Juni über die Nachfolge von Horst Köhler entscheiden kann, muss jetzt Folgendes geschehen. Erstens, der Präsident des Bundestages legt Ort und Zeit der Bundesversammlung fest. Er ist später auch der Versammlungsleiter. Zweitens, die Bundesregierung legt fest, wie viele Mitglieder jedes Bundesland entsenden darf. Drittens, jedes Landesparlament wählt unverzüglich die entsprechende Zahl von Delegierten. Interessant wird es im Falle Nordrhein-Westfalens, wo ja gerade erst ein neuer Landtag gewählt wurde. Sollte sich dieser neue Landtag bis dahin konstituiert haben, dann wird er auch die Delegierten zur Bundesversammlung wählen. Wenn nicht, dann ist noch der alte Landtag zuständig. Um ihre Mehrheit in der Bundesversammlung müssen Union und FDP aber offenbar trotzdem so oder so nicht bangen. Denn die Bundesversammlung besteht ja zur einen Hälfte aus dem Bundestag. Und das gute Ergebnis von Schwarz-Gelb bei der letzten Bundestagswahl dürfte die Verluste in Nordrhein-Westfalen mehr als ausgleichen. Sobald die Zusammensetzung der 14. Bundesversammlung feststeht, kann jedes Mitglied Vorschläge für die Nachfolge Horst Köhlers machen. Er oder sie muss dann den Vorschlag schriftlich beim Bundestagspräsidenten einreichen. Übrigens zusammen mit einer schriftlichen Zustimmungserklärung des Vorgeschlagenen.
Oliver Glab über den juristischen Zustand der Führung unseres Landes nach dem heutigen Rücktritt des Bundespräsidenten Horst Köhler. Das Amt ist das höchste, das wir in Deutschland haben, das Staatsoberhaupt geht. Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels, guten Tag.
Guten Tag.
Köhler beklagte mangelnden Respekt vor dem Amt. Bringt er denn selbst dem Amt selbst ausreichend Respekt entgegen, so plötzlich hinzuschmeißen?
Das natürlich nicht. Also wer Respekt einfordert, muss ihn auch aufbieten. Die Art, wie er mit dem Amt umgegangen ist, wird das Amt weiter beschädigen. Also den Bettel hinzuwerfen, jedenfalls wirkt es so, ist noch keinem Wohlbekommen, schon gar keinem Amt, wie das des Bundespräsidenten ja nun mal eines ist. Es lebt von der Würde, es lebt von der Macht des Wortes. Wenn beides nicht gegeben ist, dann wird es Schaden leiden.
Er hat sich so geäußert, wie man es sonst von ihm nicht unbedingt gewöhnt war. Wir haben vorhin gehört, es ist auch für den Bundespräsidenten nicht üblich, sich in das ganz tagespolitische Geschehen einzumischen, aber es ist dennoch möglich und auch nötig, sich grundsätzlich auch mal einzumischen. Ist denn Horst Köhler vielleicht einfach zu lange kein politischer Mensch gewesen und deswegen war man jetzt besonders überrascht und Ihre Kritik kam besonders harsch?
Also er ist ein politisches Wesen, aber er war kein Politiker. Und ich glaube, dass es in diesem Amt dann doch von Vorteil ist, zu wissen, wie die sogenannte politische Klasse handelt, denkt und wie sie auch beeinflusst werden kann. Er ist bei dem Bürger, bei uns Bürgern gut angekommen, weil er die Distanz zum Staatsoberhaupt drastisch verringert hat. Aber er war in Wort und Tat eben nicht respektheischend. Er hat uns keinen Respekt abverlangt für das, was er gesagt hat, weil er oft zu spät kam oder manches auch falsch war. Dennoch, er ist ein sympathischer, jedenfalls nach außen hin wirkender, sympathischer Zeitgenosse. Er ist ein bisschen dünnhäutig. Daran sieht man auch, dass er mit der Politik nicht so sehr viel, also der Partei und Tagespolitik nicht so sehr viel zu tun hatte, sondern eher mit der Sachpolitik. Und das war ja seine Zeit als Staatssekretär sagt es, sein Hauptarbeitsgebiet.
Jetzt hat man den Eindruck, es bröselt um die Kanzlerin. Letzte Woche der Rücktritt von Roland Koch, einer ihrer Stellvertreter in der Partei, jetzt der Bundespräsident. Was bedeutet das Ganze für Merkel?
Ja, das hat dieser wundervolle kleine Satz, dass sie den Rücktritt auf das Allerhärteste, so drückte sich Angela Merkel wirklich aus, auf das Allerhärteste deutlich gemacht. Es ist eine brutal harte Zeit. Koch geht, Köhler geht, bald müssen alle gehen. Das ist nur eine Frage, aber wenn man sich vorstellt, das ist eine vierfache Einmaligkeit in der Bundesrepublik Deutschland, was jetzt geschehen ist. Nie ist eine Bundesregierung schlechter gestartet. Nie war eine Bundesregierung im Rahmen Europas isolierter und schlechter angesehen. Nie war ein Außenminister und Vizekanzler einflussloser und unbeliebter. Und nun auch noch der Bundespräsident, der in dieser Art, so wie er es gemacht hat, auch noch nie in dieser Art zurückgetreten ist. Also Heinrich Lübke, unglückseligerweise der, mit dem Horst Köhler auch immer mal wieder in einem Atemzug genannt wird. Heinrich Lübke ist auch zurückgetreten, auch wegen einer Kampagne, wie er sie empfand, gegen sich, aber nicht so.
Jetzt wird es ja vielleicht auch schwierig für den nächsten Bundespräsidenten, kurz zum Schluss. Also es scheint immer gefährlicher zu sein, sich politisch zu äußern in diesem Amt. Wird es dann in Zukunft so kommen wie in Großbritannien? Die Regierung schreibt der Königin die Rede und der verliert dann nur noch?
Eine witzige Idee. Na, das Amt lebt davon, ist so wichtig, wie man den Amtsinhaber wichtig nehmen muss. Das Amt begründet sich aus der Bedeutung dessen, der das Amt innehat. Ein wirklich gutes Beispiel, immer wieder zu nennen, weil er jetzt gerade 90 geworden ist, ist Richard von Weizsäcker, aber auch völlig unterschätzt Johannes Rau. Die Kraft seiner Worte wird sich noch erweisen, wenn man die Reden später mal nachliest und ihre Bedeutung, ihre weitreichenden. Also wenn Sie jetzt einen fänden oder eine Frau fänden, die überparteilich, ich meine nicht unparteilich, ich meine nicht in einer Partei, aber überparteilich in der Lage ist, der Macht des Wortes wieder Bedeutung zu verleihen, dann glaube ich, werden wir es nicht nötig haben, dem Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin irgendwas vorzuschreiben. Es gibt da Kandidaten, es gibt Namen, die sich durchaus qualifiziert haben für das Amt und man muss eine gewisse politische Versiertheit mitbringen. Es geht eben nicht nur darum, dem Volk aufs Maul zu schauen oder ihm nach dem Maul zu sprechen, sondern manchmal auch etwas anzusprechen, was die Menschen, die in der Exekutive sind, ernst nehmen müssen, woran sie sich messen lassen müssen und was sie voranbringt.
Also da hört man, es ist jetzt erstmal eine spannende Zeit, die da in Berlin ins Haus steht. Oh, Stefan, ja. Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Horst Köhler ist überraschend vom Amt des Bundespräsidenten zurückgetreten heute Mittag. Die nächste Zeit wird sicher sehr spannend. Wie wirkt sich dieser Rücktritt auf die Regierung aus und wer wird der Nachfolger? Wir werden uns trotzdem morgen dem eigentlich für heute vorgesehenen Thema widmen, dem Brennpunkt Korea, voraussichtlich. Naja, also falls nicht, wer bleibt noch? Jemand zurücktritt, Merkel oder Westerwelle oder so. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und übrigens, den neuen Meldungen zufolge sind ja nicht nur Edmund Stoiber und Roland Koch und Wolfgang Schäuble im Gespräch als Bundespräsident. Es gibt noch ein paar mehr. Wahrscheinlich schlägt auch noch irgendjemand Lena vor, die neue Eurovision Song Contest Gewinnerin für Deutschland. Aber wir haben noch einen weiteren Vorschlag.
Meine Damen und Herren, Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann meinen politischen Standpunkt in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms.
HR2 Kultur Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.